Hallihallo, liebe Sportsfreunde, herzliches Willkommen zu einer neuen Folge im Kreisfahren. Heute schauen wir noch ein letztes Mal auf den großen Preis von Großbritannien zurück. Am letzten Wochenende fand der statt. Lewis Hamilton hat einen überragenden Sieg gefeiert. Das haben wir alles schon in unseren Highlights besprochen, ihr wisst es. Heute widmen wir uns den Fahrernoten. Wie immer bewerten wir zwei alle 20 Piloten bzw. deren Leistung beim letzten Grand Prix. Wie üblich, von vorne nach hinten in der Konstrukteurswertung, ihr kennt euch aus, wir können es kaum erwarten. Eine Besonderheit haben wir heute, nachdem Großbritannien in Silverstone jetzt hier das 12. Rennen des Jahres war, haben wir exakt die Halbzeit erreicht. Das ist Grund genug für uns, ein bisschen Bilanz zu ziehen. Wir werden am Ende dieser Episode mal gucken, wer in unseren Wertungen denn vorne liegt, wie es da überhaupt aussieht. Und natürlich zur Halbzeit dieser Folge, ja, klatschen wir uns wieder saftige Fragen um die Ohren. Im Kreis Fragen heißt unsere kleine Quizshow, da könnt ihr wieder gerne selber mitraten. Wird eine runde Sache, glaube ich. Sebastian, bist du bereit?
Lass es uns angehen.
Yeah, let's go.
Ja, und ihr kennt das Spiel, wenn ihr neu seid. Ich fasse es ganz schnell zusammen. Wir arbeiten uns von hinten in der Konstrukteursweltmeisterschaft Team für Team nach vorne bis zum ersten Platz und bewerten das Fahrerduo natürlich einzeln und ausführlich und so objektiv wie möglich. Und wir fangen an mit, wer ist da weiter natürlich auf Platz 10 sauber, Kick sauber mit Valtteri Bottas und Zhou Guanyu haben beide immer noch keinen Punkt leider einfallen können. Valtteri Bottas in der Qualifikation ist er auf Platz 16 gelandet. Im Rennen hat er sich dann auf 15 vorgearbeitet. Zhou ist in die andere Richtung gegangen, ist 14. in der Quali geworden und ist 18. im Rennen geworden, Dave. Deine Bewertung von den beiden?
Tja, wie immer falle ich mit der Tür ins Haus und verrate euch gleich vorneweg, wie meine Bewertung ausfällt. Valtteri Bottas kriegt für seine Leistung in Silverstone von mir 5 Punkte. Zhou Guanyu kriegt einen mehr, kriegt 6 Punkte. Warum ist das so? Im Prinzip kann man so zusammenfassen. Teamchef Alessandro Aluni Bravi hat es selbst schon gesagt. Er hat bestätigt, oder das Rennen hat bestätigt, dass uns die Pace fehlt, hat er gesagt. Genauso war es. Also der Sauber ist einfach schlichtweg langsam gewesen, die ganze Zeit, das ganze Wochenende über. Dementsprechend haben die Kollegen halt hier und da ein bisschen was riskiert. Zhou Guanyu hat im Rennen, ich glaube als einziger, die Softreifen aufgezogen zu Beginn, einfach um irgendwas anders zu machen als die anderen, um mal ein bisschen was zu riskieren. War insgesamt dann 4-mal an der Box, war nicht wirklich immer zur richtigen Zeit auf dem richtigen Reifen unterwegs, hat eine Menge Zeit liegen lassen. Den einen Punkt mehr als bei Bottas und den einen Punkt mehr als den Durchschnitt hat er sich dadurch verdient, dass er ja im Q2 gelandet ist mal. Gutes Qualifying vom Chinesen, kleines Lebenszeichen seinerseits. Deswegen kriegt er 6 Punkte. Bottas war, ja, der war eigentlich immer gut dabei, was das Timing der Boxenstops angeht. Er war schon eher zur richtigen Zeit auf dem richtigen Reifen. Konnte aber mit der ja nicht vorhandenen Pace das Sauber wenig ausrichten. Dementsprechend ein ja, durchschnittliches Wochenende, unauffällig. 5 Punkte von mir. Was sagst du denn?
Ja, ich bin heute mal sehr gnädig unterwegs, sage ich mal. Wobei gnädig ist das falsche Wort. Ich gebe beiden 7 Punkte. Ich finde, die beiden sind auch so ein bisschen Opfer ihres Materials aktuell. Also Bottas hat es besser machen können im Rennen, hat sich ein bisschen nach vorne gearbeitet. Er hat gesagt, es lag vor allem daran, dass sie die richtigen Entscheidungen getroffen haben, eigentlich immer zum richtigen Zeitpunkt das gemacht haben, was notwendig war, sprich rechtzeitig und zum richtigen Zeitpunkt in die Box gegangen, die Inters aufgezogen, die Slicks aufgezogen, die Boxenstops liefen auch gut, hat Bottas gesagt. Und er hat aber, wie auch jeder andere im Team gesagt, es fehlt ihnen weiter in die Pace. Die haben auch großes Problem mit dem Graining gehabt, insbesondere bei Zhou, der Softwarereifen, der hat unfassbar schnell abgebaut. Ihr erinnert euch vielleicht, Zhou ist als erster in die Box gegangen und auch als zu dem Zeitpunkt, als jeder schon wusste, okay, jetzt kommt demnächst Regen, das war natürlich dann für alle ersichtlich, dass das kein freiwilliger Boxenstopp war und auch mit Strategie nichts zu tun hatte, aber der Reifen hat einfach so stark abgebaut, da konnte er halt nichts machen. Ne? Er war dann insgesamt viermal in der Box, das war völlig zerschossen und da kann er nicht viel dafür. Es kommt ein Update in Ungarn anscheinend schon. Bottas hat gesagt, wir haben bald Upgrades, die hoffentlich weiterhin helfen werden, dass wir einen Schritt nach vorne machen, so wie die anderen des Teams es schon gemacht haben. Also man kann hoffen, dass es für Kick Sauber zumindest mal für einen Punkt reicht innerhalb der nächsten paar Rennen. Diesmal hat es nicht geklappt. Die Gründe haben wir besprochen und wir gehen zu Williams. Die nehmen richtig Momentum auf. Naja, immerhin 4 Punkte haben sie jetzt in der Weltmeisterschaft auf ihrem Konto. Alex Albon hat auch wieder fleißig gepunktet. Der ist in der Quali und im Rennen auf 9 gefahren und sein Teamkollege Logan Sargeant, man höre und staune, 12. in der Quali und 11. im Rennen. Also der hat an den Punkten gekratzt. Das war eine richtig gute Vorstellung. Muss man auch an der Stelle mal würdigen.
Ja, absolut. Das mache ich gerne. Alex Albon kriegt von mir diesmal 9 Punkte für seine sehr, sehr, sehr gute Leistung in Silverstone. Logan Sargeant kriegt 8 Punkte. Ich glaube, das ist Rekord für ihn. Also hat er sich aber wirklich verdient.
Ja.
Im Q2 sehr solide, Platz 12 im Quali. Ist nicht selbstverständlich in dem Williams. Das hat er wirklich hervorragend gemacht, der Amerikaner. Platz 11 dann im Rennen, etwas unglücklich, knapp an den Punkten vorbei. Ich denke, im Ziel waren es knapp über 9 Sekunden, die da gefehlt haben auf den letzten Punkt. Das ist schon aller Ehren wert. Hätte er doch öfter mal solche Leistungen gezeigt, dann müssten wir da wahrscheinlich nicht drüber diskutieren, dass er vermutlich sein Cockpit verlieren wird. Man munkelt schon, er wird wahrscheinlich in die Indycar-Serie wechseln. Offiziell ist aber noch nichts. Harren wir mal der Dinge und erfreuen uns an seiner wirklich sehr guten Leistung in Silverstone. 8 Punkte von mir dafür. Alex Albon kriegt 9 Punkte. 9. Platz im Quali, 9. Platz im Rennen. 9 Punkte von mir. Ist eine runde Sache, denke ich. Wenn er 10 Punkte hätte holen wollen, dann hätte er etwas Ähnliches vollbringen müssen, wie zum Beispiel Nico Hülkenberg, über den wir später noch reden. Aber Platz 9, 2 Punkte für Williams, super gut. Er hat das Punktekonto in diesem Rennen verdoppelt für Williams. Wie du schon gesagt hast, sie haben jetzt 4 Punkte in der Konstrukteurswertung. Das ist mager, aber immerhin 4 mehr als sauber. Naja, wie siehst du denn die 2?
Ja, ich bin auch hier deutlich, so deutlich geht es ja gar nicht mehr nach oben. Also ich gebe Albon 10 von 10 Punkten und Sargeant 9 von 10 Punkten. Fangen wir vielleicht mal mit Sargeant an. Der hat sich das, wie du es gerade schon gesagt hast, mal redlich verdient. Und da gibt es jetzt die Motivationspunkte, von denen er natürlich nie was erfahren wird. Ja. Insofern bringt das auch nichts. Aber hat er wirklich gut gemacht. Wie du es schon richtig gesagt hast, wenn er regelmäßig solche Performances abgeliefert hätte, dann wäre jetzt wahrscheinlich überhaupt keine Frage, dass er nächstes Jahr auch im Williams sitzt. Man muss ja auch bedenken, der kostet ja auch nicht besonders viel, zumindest an Gehalt. Wenn er das Auto schrottet, kostet es natürlich dann schon einiges. Aber mit solchen Vorstellungen, da kann er sich empfehlen. Und es gibt ja auch schon Leute, die sind von der Indycar-Serie dann auch irgendwann mal in die Formel 1 wieder zurückgekommen. Also so weit wollen wir jetzt gar nicht gehen, aber war eine super Vorstellung. Alex Albon, der hat es, finde ich, super gemacht. Und ich finde, mit dem Auto hat er tatsächlich auch Ähnliches vollbracht wie ein Nico Hülkenberg im Haas, der nach dem Update, da kommen wir dann auch gleich noch drauf, abgeht wie ein Schnitzel. Das funktioniert richtig, richtig gut. Das würde sich wahrscheinlich ein Alex Albon auch wünschen, hatte aber nicht zur Verfügung. Nichtsdestotrotz hat er schön gekämpft, unter anderem mit dem Teamkollegen von Nico Hülkenberg, Kevin Magnussen. Der ist dann ja eine Ecke hinter ihm dann ins Ziel gekommen und auch Yuki Tsunoda hat er sich noch gekrallt. Also das war schon stark. Das sind tendenziell 2 Autos, die auf jeden Fall stärker sind als der Williams. Also hat er da auch wieder deutlich mehr rausgeholt als eigentlich möglich. Und er hat ja auch am Anfang in einer der ersten Kurven direkt sich mal ein bisschen Schaden abgeholt. Also das finde ich, da hat er extrem, extrem gut das Ganze nach Hause gefahren, das Wochenende gerettet mit einem Auto, das eigentlich so oder so nicht unbedingt für die Punkte gemacht ist. Von daher 10 für Albon, 9 für Sargeant und wir springen zu Alpine. Die haben zumindest mal schon 9 Punkte in der Konstrukteurswertung. Pierre Gasly, für den lief es überhaupt nicht. Der ist Letzter geworden in der Quali und ist dann im Rennen gar nicht erst gestartet. Der hatte ein Getriebeproblem und Esteban Ocon, der ist zwar ins Ziel gekommen, aber für den war es auch nicht wesentlich besser. Der ist von Position 18 gestartet und ist dann immerhin 16. geworden im Rennen, Dave.
Jo, ziemlich, ziemlich durchwachsenes Wochenende für die Alpine-Truppe. Wieder kleiner Rückschlag, nachdem es jetzt in den letzten Rennen eigentlich besser lief. Momentan ist Alpina mit ganz anderen Sachen in den Schlagzeilen, aber wir bleiben mal sportlich. Ich gebe Pierre Gasly und Esteban Ocon tatsächlich beiden jeweils 5 Punkte für diese Leistung. Aus unterschiedlichen Gründen, ja. Pierre Gasly hatte ja ein verkorkstes Wochenende von vornherein. Deswegen können wir seine Leistung gar nicht so richtig beurteilen. Ihr kennt es vielleicht, wenn das der Fall ist, dann um das Pendel weder in die eine noch in die andere Richtung auszuschlagen, vergeben wir meistens einfach den Mittelwert von 5 Punkten. So auch wirklich tatsächlich diesmal bei Pierre Gasly, das ist der Joker. Er hat sich schlecht qualifiziert, aber das lag daran, dass er ohnehin nach dem Austausch von allen Motorkomponenten eine Startplatzstrafe von 50 Startplätzen einfach mal bekommen hätte. Deswegen ist es egal, ob er von Pole losfährt oder von P20, er wird eh am Ende dann losfahren müssen.
Ja.
Man hat dann entsprechend Material geschont, denke ich, sich Reifen aufgespart, keine weiteren Kilometer oder keine unnötigen Kilometer auf Motor, Getriebe und die ganzen Teile drauf gefahren. Man hat gesagt, alles klar, lassen wir das Quali mal sein, wir starten eh von hinten, wird schon. Ja, nach der Formationsrunde am Sonntag kehrte der Pierre Gasly einfach mal wieder an die Box zurück, hatte den Befehl von der Boxenmauer, bitte das Auto abzustellen, wie sich dann schnell rausgestellt hat, ja, war tatsächlich das Getriebe kaputt. Wären sie vielleicht ein paar Runden doch im Quali gefahren, hätten sie es vielleicht früher gemerkt.
Ja,
schwer zu beurteilen, total gebrauchtes Wochenende auf jeden Fall für Gasly. Für Esteban Ocon, ja, lief es durchwachsen, mittelmäßig, deswegen auch für ihn die 5 Punkte. Er war einer von denen, die sich während der ersten kurzen Regenphase, während dem ersten kleinen Schauer, dazu entschieden haben, auf Intermediates zu gehen. Das war die falsche Entscheidung auf jeden Fall. Die meisten anderen Piloten sind aufs Slicks geblieben, haben sich durch die paar Regentropfen gekämpft. Das trocknete dann auch wirklich wieder ab. Also die Intermediates waren definitiv die falsche Entscheidung. Ich meine, Sergio Perez und Charles Leclerc waren die anderen zwei, die das genauso gemacht haben. Auch für die ist das natürlich überhaupt nicht aufgegangen. Die Intermediates haben sich dann sehr schnell in Wohlgefallen aufgelöst. Und somit war das Rennen für die beiden und eben Esteban Ocon auch direkt gelaufen. Es ging nicht wirklich was nach vorne. Platz 16 ist ja auch eines Alpinen nicht mehr würdig. Der war jetzt in den letzten Rennen eigentlich doch immer weiter vorne verortet. Die haben beide fleißig gepunktet eigentlich. Diesmal nicht. 5 Punkte für Ocon, 5 Punkte für Gasly. Du siehst es identisch, oder?
Ja, da sind wir uns jetzt mal komplett einig. Und zwar gebe ich auch beiden Fahrern 5 Punkte und habe auch nicht mehr viel hinzuzufügen. Auch die Fahrer haben tatsächlich auch nicht viel mehr gesagt nach dem Rennen als du. Pierre Gasly hat das im Prinzip genauso gesagt, wie du es gerade gesagt hast, dass es von Anfang an ein kompromittiertes Wochenende war, aus den Gründen, die du gerade genannt hast. Esteban Ocon hat dann noch gemeint, ja, es war ein Wochenende mit ausschließlich falschen Entscheidungen, die wir getroffen haben, und das hat dann bedeutet, dass wir keine Chance gehabt haben, mitzukämpfen. Und der Teamchef Bruno Vermeer hat dann noch gesagt, im Grunde hat er das gespiegelt und hat gesagt, der einzig positive Aspekt an dem Wochenende war, dass sie sich bei den Boxenstops verbessert haben und da deutliche Fortschritte gemacht haben bei der Arbeit mit den Boxenstops. Und alle freuen sich jetzt schon auf Ungarn, insbesondere Esteban Ocon, der hat gesagt, er hat da auch sehr viele gute Erinnerungen. Vielleicht kann er ja da auch seine letzte Saison bei Alpine, vielleicht auch seine letzte Formel-1-Saison, wir wissen es ja noch nicht genau, da mit einem netten Ergebnis beenden. Ja, es ist ja noch nicht vorbei für ihn, aber es wäre ja schön, wenn da für Alpine auch mal wieder was zusammengehen würde. Und wir sind gelandet bei Haas. Die haben jetzt, und jetzt geht es mit großen Schritten voran, schon 27 Punkte auf dem Konto und viele davon aus den letzten paar Rennen. Hülkenberg ist in der Quali und im Rennen auf Platz 6 gelandet, also unglaubliche Leistung. Auch wenn der Haas jetzt, wirst du bestimmt auch gleich noch ein bisschen was dazu sagen, mit den Upgrades richtig gut läuft. Und Kevin Magnussen, der hatte in Qualifying so ein bisschen Probleme mit seiner schnellen Runde. Der ist nur 17. geworden und ist dann aber nach vorne gefahren auf Platz 12. Für Punkte hat es aber nicht gereicht.
Ja, komplizierte Geschichte. Ich verrate erstmal, was die beiden kriegen von mir, dann sage ich was dazu. Nico Hülkenberg kann nur eine 10 sein, also das war schon wieder ein wirklich, wirklich überragendes Wochenende vom Deutschen. Ich habe ja per WhatsApp dir schon geschrieben, es wäre eigentlich eine 12 von 10 bei Hülkenberg. Also er vollbringt ja wirklich gerade ganz, ganz Großes. Das ist super wertvoll für ihn, für sein Selbstbewusstsein. Das ist natürlich ebenso wertvoll für das Team. Wird schmerzlich vermisst werden, der Kollege, wenn er dann ab dem nächsten Jahr bei Sauber fährt. Knifflige Sache, aber ja, Quali komplett überragend. Sechster Platz, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wer da alles hinter ihm gelandet ist, vor allem. Ja,
bei der Ferrari.
Ferrari, ein Red Bull.
Ja, ein Ferrari, nur stimmt.
Ja. Ja, ja, einige. Ja. Also wirklich super. Und im Rennen hat er es dann auch gut gemacht. Keine Fehler, egal unter welchen Bedingungen. Es war ja wirklich ein sehr, sehr schwieriges Rennen. Wechselhafte Bedingungen öffnen da wirklich immer Tür und Tor für richtige und falsche Entscheidungen. Hülkenberg hat alle richtigen Entscheidungen getroffen, ist auf der Strecke geblieben, war zu jeder Zeit schnell, hat beide Aston Martin komplett kontrolliert, ja, die da hinter ihm gelandet sind. Zu keinem Zeitpunkt hatte man das Gefühl, dass er da irgendwie gefährdet ist. Also wirklich super, super. Nach vorne ging natürlich nichts. Da fuhren ausschließlich Autos rum, die deutlich schneller sind. Also fühlt sich wahrscheinlich an wie ein Sieg für ihn. Völlig zu Recht. 10 Punkte von mir auf jeden Fall. Kevin Magnussen hat es ein bisschen schwerer gehabt. Im ersten freien Training saß ja Olli Bärmann in seinem Auto. Das musste er auslassen. Und jetzt hat ja Haas wirklich viele neue Teile gebracht, ein relativ umfangreiches Upgrade. Nico Hülkenberg ist das auch gefahren. Kevin Magnussen ist das dann auch gefahren im zweiten freien Training, hat aber ja auf die Schnelle kein gutes Setup gefunden, hat sich damit nicht so wohl gefühlt und hat dann tatsächlich zurückbauen lassen auf die alten Teile. Einfach, ja, er wusste zwar, die sind wahrscheinlich langsamer, aber er hat ein besseres Gefühl damit und er hat sich da irgendwo ein bisschen verrannt und verzettelt, deswegen kam auch der wirklich schlechte Qualifying-Startplatz dann zustande. Ja. Platz 17, während der Teamkollege auf 6 steht, da kann irgendwas nicht mit rechten Dingen zugehen. Normalerweise ist der Kevin Magnussen nicht so weit weg von Nico Hülkenberg. Hülkenberg meinte dann auch, also hätte Kevin Magnussen sich da ein bisschen durchgebissen, hätte mal den neuen Teil ein bisschen mehr Zeit gegeben und sich damit, ja, bisschen länger beschäftigt. Er ist dann einfach ungeduldig geworden. Ne? Hätte er sich länger damit beschäftigt, hätte auch er gemerkt, dass die deutlich schneller sind, hätte da auch ein gutes Gefühl entwickelt und sicher ein besseres Ergebnis erzielt. Ja, ich denke, das wird er in Ungarn dann machen und Haas kämpft ja tatsächlich momentan darum, die fünftbeste Mannschaft zu sein.
Ja, ja.
Im Augenblick scheinen sie das
noch
zu sein.
Also zumindest eine WM-Wertung, aber ja, momentan sind sie schneller, ja.
Ja, ja, geht um die Momentaufnahme. Genau, also in den letzten 2-3 Rennen, die aktuelle Form spricht schon Richtung Haas eigentlich. Ja. Muss man auch mal anerkennen. Also damit hätte keiner gerechnet vor der Saison. Coole Sache. Wie gesagt, 10 Punkte für Hülkenberg von mir, 7 für Magnussen für diese etwas risikoscheue Leistung, sage ich mal. Er hat es dann trotzdem gut gemacht im Rennen, aber naja. Du siehst es wieder genauso.
Ja, ich gebe auch also Hülkenberg 10. Magnussen 7. Ich habe noch ein paar Ergänzungen anzubringen. Also zu Hülkenberg eigentlich gar nichts mehr. Also Top-Leistung, da habe ich überhaupt nichts anzufügen. Bei Kevin Magnussen ist so, Ayako Matsu, der Teamchef, hat gesagt, der war richtigerweise im alten Spec-Auto dann unterwegs, aus den Gründen, die du genannt hast. Aber er hat anscheinend auch ein paar Schäden aus dem FP2 mitgenommen. Also hat er darauf so ein bisschen, Schulden noch gehabt sozusagen, die sich ausgewirkt haben auf das restliche Wochenende. Und er hat im letzten Stint Graining auf seinem Reifen, auf seinem Softreifen. Also da ist er im Tempo nicht so gut unterwegs gewesen. Mit einem anderen Reifen wäre er wahrscheinlich in die Reichweite der Punkte gekommen. Meanwhile bei Hülkenberg, da habe ich jetzt doch noch was. Und zwar, also ich habe es vorhin, habe ich mich falsch korrigiert, er war tatsächlich im Qualifying der beste Ferrari-Motor. Beide Ferraris sind hinter ihm gelandet. Und Wahnsinn. Am Ende hätte ihn aber, und das ist jetzt auch genau das, wo es um Platz 5 dann auch geht, was ja auch interessant ist, Lance Stroll fast noch eingeholt. Er ist eine Sekunde hinter ihm ins Ziel gekommen. Also der hat dann noch gebissen, aber es hat nicht ganz gereicht. Er war zumindest schon mal im DRS-Fenster drin, aber der Hulk hat es dann nach Hause gefahren. Das war also dann auch ganz interessant. Also auch da lässt er sich die Wurst nicht vom Teller ziehen, sage ich mal. Und man darf sich freuen. Im Moment sieht es so aus, nach aktuellem Stand, dass der Kampf um sozusagen das schlechteste Team der ersten Hälfte, und das ist aktuell noch Aston Martin, zumindest nach Punkten, in der zweiten Saisonhälfte wirklich spannend wird zwischen Haas und Aston Martin. Also es gibt da schon so ein paar Gefechte. Alpine wird da wahrscheinlich auch noch mit reinspielen, die Racing Bulls. Da geht es wirklich zur Sache. Und wo es auch zur Sache geht, ist natürlich bei den Racing Bulls, die wir gerade erwähnt haben. Daniel Ricciardo ist 15. geworden in der Quali und 13. im Rennen. Zunoda ist 13. in der Quali geworden und 10. im Rennen. Also beide haben sich vorgearbeitet im Rennen. Dieses Mal wieder mit dem besseren Ende für den lieben Yuki.
Tatsache. Auch bei uns, glaube ich, spiegelt sich das wieder. Ich gebe Daniel Ricciardo 7 Punkte für diese Leistung in Silverstone. Yuki Tsunoda kriegt von mir 8 Punkte. Daniel Ricciardo hatte allerdings ein bisschen Pech diesmal. Ja. Seine Quali war verhagelt. Er hatte da ein deutliches Topspeed-Defizit. Das rührte daher, dass am Motor irgendwas nicht in Ordnung war. Er hat dann einen neuen Motor bekommen tatsächlich zum Rennen hin. Ja, damit ging so ein bisschen was, aber jetzt auch nicht die Welt. Rang 13 am Ende im Rennen ist ja vermutlich so ein bisschen die Gegend, wo sie wahrscheinlich unterwegs sind, realistischerweise. Da hat der Yuki eher wieder überperformt, habe ich das Gefühl. Daniel Ricciardo ist gut gefahren, aber hat nicht zu Punkten gereicht. Hat aber, denke ich, schon das meiste rausgeholt aus dem Auto. Kann man schon machen, war jetzt aber nichts Tolles. Yuki Tsunoda hat einen Punkt geholt. Sehr, sehr wertvoll. Du hast es gerade schon angesprochen. Da gibt es einen heißen, mindestens 3. Wahrscheinlich wird es noch ein Vierkampf hinter den Top 4 Teams. Also das zweite Drittel besteht aus 3 bis 4 Teams mittlerweile. Da geht es richtig hoch her. Jeder Punkt zählt. Tsunoda hat einen geholt. Auch für ihn ein relativ schwieriges Wochenende. Die Mannschaft ist immer noch im Begriff, die letzten Upgrades zu verstehen. Das passt immer noch nicht so ganz vorne und hinten zusammen. Aber sie kommen voran, sie werden besser, sie sammeln Daten. Und wenn noch was Zählbares rausspringt, gerade unter so schweren Bedingungen, dann muss man das honorieren. Das mache ich mit 8 Punkten für Yuki Tsunoda. Sehr gute Leistung. Und du siehst es einmal mehr ganz, ganz ähnlich.
Jetzt sind wir uns zum dritten Mal heute komplett einig. Auch ich gebe Danny Rick 7 und Yuki 8. Danny Rick hatte echt ein bisschen Probleme. Jody Addington, der technische Direktor, hat gesagt, also auf Daniels Seite der Garage war der Renntag am Sonntag nicht so einfach. Vor dem Rennen wurde ein Problem mit seinem Auto festgestellt, was zu einer erheblichen Menge Arbeit führte, um sein Auto für das Rennen vorzubereiten. Ich kann mich erinnern, Daniel Ricciardo hat dann im Anschluss auf Instagram dann auch nochmal einen Dankespost an sein Team gerichtet, dass sie das Auto fertig gemacht haben fürs Rennen. Das war anscheinend wirklich viel Schweiß, der da reingeflossen ist. Ich sehe die momentan beide sehr, sehr gleich auf. Also am Anfang der Saison war Yuki ja wirklich von einem anderen Planeten, wie er da performt hat. Daniel Rick hat sich ein bisschen schwerer getan. Inzwischen sind sie ungefähr gleich. Danny Rick in den letzten paar Rennen ein bisschen mit der Nase vorn. Dieses Mal war es wieder Yuki. Also das ist auch spannend zu beobachten. Und auch, ob einer von den beiden es dann vielleicht dann doch über Umwege dann noch in den großen Red Bull schafft. Wir haben ja die Perez-Folge aufgenommen. Die könnt ihr euch an der Stelle dann auch nochmal anschauen. Also beide sind da auch noch nicht komplett weg vom Fenster. Wir springen zu... Moment mal, wir sind an der Halbzeit schon angekommen, mein Lieber. Das heißt, wir springen jetzt zu unserem Quiz, da dürft ihr mitraten, und zwar eine neue Runde. So, Dave, es steht 6-5 für mich. Das ist sehr, sehr knapp.
So ist es.
Bisher habe ich meine Führung nicht abgegeben. Schaffe ich es jetzt in die Sommerpause dann vielleicht noch mit meiner Führung oder drehst du den Spieß um? Möchtest du zuerst fragen oder soll ich?
Jo, ich frage dich gerne zuerst, dann kannst du gleich mal unter Beweis stellen, wie gut du aufgepasst hast am Sonntag. Dein großer Held Lewis Hamilton hat in Silverstone gewonnen, wie wir alle wissen. Ich habe eine super simple Frage an dich und die müsstest du mir allerdings leider auch präzise beantworten. Ja. Da gibt es nicht viel Spielraum. Lewis Hamilton hat gewonnen, ich wüsste aber gerne, wie viele Piloten haben diesen Silverstone Grand Prix 2024 insgesamt angeführt? Wer lag alles in Führung am Sonntag?
Oh, das ist eine schöne Frage. Die Statistik habe ich nicht gelesen, aber das muss ich mir jetzt mal zusammen... Oh, das ist eine sehr schöne Frage. Das war ja kurzzeitig dieses Jahr dann Schlag auf Schlag gegangen.
Könntest du es dir herleiten?
Es war auf jeden Fall Russell Hamilton. Und dann bei den McLarens bin ich mir gerade nicht so sicher, ob es beide nicht sogar waren. Ich glaube, es waren beide McLaren, da bin ich mir ziemlich sicher. Also es waren auf jeden Fall 4. Jetzt überlege ich gerade, ob irgendjemand anders auch noch kurzzeitig in Führung war. Verstappen war, glaube ich, zu keinem Zeitpunkt in Führung, bilde ich mir ein. Und sonst seien sie aber zu weit hinten die ganze Zeit. Außer vielleicht, ich habe bei irgendwelchen Boxenstopps nicht aufgepasst, aber das müsste hinhauen. Also ich glaube, sowohl Norris als auch Piastri waren jeweils mal kurz in Führung. Als in dieser Phase, wo es mit dem Regen dann so drunter und drüber ging. Also Hamilton und Russell sowieso. Ich sag 4.
Und 4 ist absolut korrekt, mein Lieber. Sehr, sehr richtig.
Sehr gut.
Korrekt hergeleitet. Oscar Piastri hat tatsächlich nur eine Führungsrunde gehabt und das war die Runde, wo Lando Norris vor ihm an die Box gegangen ist. Wo sich McLaren entschieden hat, nicht beide an die Box gleichzeitig zu holen. Da hat dann Oscar Piastri sich eine Führungsrunde abgeholt. Tja, sehr gut.
Leider auch einen möglichen Sieg verspielt, weil er ist dann unfassbar viel Zeit verloren, weil es einfach dann ein bisschen zu spät war.
So ist es. Das haben wir schon ausführlich in den Highlights besprochen. Super gut, korrekt beantwortet. Somit hast du jetzt 7 Punkte. Jetzt muss ich gucken, dass ich dranbleibe.
Musst du nachziehen, ja.
Was hast du Schönes für mich diesmal?
Ich hab was Schönes für dich und ich glaube, das kriegst du auch gut hin. Also, wir haben ja sehr viel über Lando Norris gesprochen. Lando Norris ist jetzt seit sage und schreibe 2019 in der Formel 1 und hat da natürlich einige Teamkollegen gehabt. Einige Teamkollegen, die er geschlagen hat und einige Teamkollegen, die ihn geschlagen haben. Jetzt möchte ich von dir, also ab 2019 bis heute, Teamkollegen und zu jedem Jahr, ob er sie geschlagen hat oder nicht, das ist machbar. Das ist machbar. Es klingt fieser, als es ist.
Alter Schwede. Okay. Wir können ja mal jetzt von vorne nach hinten gehen. Oscar Piastri natürlich, Teamkollege. Den hatte er im vergangenen Jahr im Griff, denke ich. Den hat er geschlagen. Soweit so richtig. Davor waren es 2 Jahre Daniel Ricciardo.
Mhm.
Auch ihn hat er zweimal geschlagen, meine ich.
Richtig.
Okay, somit sind wir jetzt 2020 war Carlos Sainz sein Teamkollege. Ich glaube, gegen Sainz hat er nicht gewonnen. Glaube ich, bin mir jetzt aber nicht so sicher. Und 2019 war es auch schon Sainz, oder? Oder ist er noch mit Alonso ein Jahr gefahren? Oh boy. Oh boy, jetzt fragst du mich was.
Das ist die Zeit.
Puh. Also Alonso hat bei McLaren den armen Stoffel van Dorn komplett vernichtet, das weiß ich. Und ich glaube, nachdem Van Dorn dann raus war, kam Lando Norris ins Team. Müsste 2019 doch mit Alonso. Nee, Moment, aber Alonso war ja dann noch irgendwann weg vom Fenster. Jesus Christ, das ist schwer.
Versuch
aber
mal,
so weit war ich richtig.
So weit warst du richtig. Dir fehlt jetzt nur 2019.
Tja.
Soll ich dir einen Tipp geben?
Gerne, wenn du einen hast.
Versuch's mal mit dem Teamkollegen aus 2020 dir herzuleiten, wo der davor und danach war und ob der dann 2019 mit bzw. gegen Lando Norris bei McLaren gefahren ist oder nicht.
Sainz meinst du jetzt?
Okay.
Ja, der war danach natürlich bei Ferrari, davor war er bei Renault mit Nico Hülkenberg zusammen sogar. Ah, Moment, aber Danny Rick war ja auch bei Renault vorher. Ach Gott, wie war denn das? Nee, ach so.
Ist der Danny Rick,
Die Timeline verschwimmt, mein Lieber. Ja, aber ich glaube, Danny Rick war... war definitiv noch bei Renault.
Also das sage ich dir jetzt einfach mal, das ist so. Danny Rick war 2019 bei Renault,
ja.
Mit Nico Hülkenberg, das hast du richtig gesagt.
Ja, dann war es wohl der gute Carlos Sainz 2019 schon, oder?
Ja, und hat er Lando Norris besiegt oder nicht 2019?
Ja. Also ich denke ja. Ich denke 2019, 2020 hat Lando Norris gegen Carlos Sainz jeweils den Kürzeren gezogen. Dann hat er alle gebügelt.
Absolut richtig, ja. Carlos Sainz hat ihn 2019 mit 96 Punkten. Lando Norris ist Sechster geworden in der Weltmeisterschaft und Lando Norris Elfter mit nur 49 Punkten. Das hast du also alles komplett richtig. Glückwunsch.
Oh, mit ein bisschen Nachschieben und Helfen. Vielen lieben Dank, mein Lieber. Geil, das war spannend. Hättet ihr es gewusst, hättet ihr euch das besser herleiten können? Vor allem schneller als ich. Ihr habt ja jetzt miterlebt, wie lange ich hier gelitten habe. Mit ein bisschen Pieksen und Helfen. Aber super, danke dir, Sebastian. Das hat mal wieder Spaß gemacht. Es steht 7-6, also richtig spannende Kiste hier bei uns. Ja, sagt uns gerne in den Kommentaren, wenn ihr auf YouTube guckt, ob ihr was gewusst hättet oder wir beides gewusst hättet. Wir waren heute gut unterwegs und damit würde ich sagen, machen wir doch gleich weiter, jetzt voller Elan und Motivation.
Genau, und wir machen weiter mit Aston Martin. Die sind weiterhin Fünfter in der Konstrukteurswertung und das Duo heißt Fernando Alonso und Lance Stroll. Und in den letzten Rennen ist Alonso eigentlich der Fahrer Nummer zwei, denn Lance Stroll performt ihn aus. Und auch da war das wieder so in Silverstone beim Heim-Grand Prix. Beim Heim-Grand Prix der Heim-Grand Prix sozusagen. Die haben, wie du schon sagtest, ihr Werk quasi direkt an der Strecke. Alonso ist Zehnter in der Quali geworden und Achter im Rennen und Stroll Achter im Rennen und Siebter, Achter in der Quali und Siebter im Rennen. Und jetzt darf ich natürlich, weil Halbzeit ist, direkt mal loslegen. Also ich gebe Fernando Alonso 7 und Lance Stroll 9. Lance Stroll tatsächlich aktuell richtig gut unterwegs seit der Vertragsverlängerung. Also entweder die Fahrer bauen total ab nach Vertragsverlängerung oder sie reißen plötzlich Bäume aus. Bei Lance Stroll scheint es eher Letzteres zu sein. Der Aston Martin ist sicherlich nicht ein Top-5-Auto aktuell oder vielleicht, wenn dann nur ganz knapp. Und dafür macht das wirklich, finde ich, ziemlich gut. Er hätte sich am Ende fast noch den überragenden Hülkenberg geschnappt, war da im DRS-Fenster drin, ähnlich wie Verstappen sich hier rangesaugt hat an Hamilton und auch da hat es nicht gereicht. Also der hat sich aus meiner Sicht jetzt mal 9 Punkte verdient und Fernando Alonso war keine schlechte Vorstellung, aber er ist halt outperformed worden von Stroll. Hat es aber immerhin in die Punkte geschafft, also ein solides Wochenende beim Grand Prix für Aston Martin.
Auf jeden Fall, beide Fahrer in den Punkten, das ist viel wert, gerade wenn das Auto nicht so viel hergibt. Ich mache es relativ kurz, ich gebe Fernando Alonso ebenfalls 7 Punkte. Lance Stroll kriegt von mir 8 Punkte. So ganz, ganz hoch wollte ich ihn dann auch nicht bewerten. War eine sehr gute Leistung von Stroll, war eine gute Leistung von Alonso. Soweit richtig. Ja, der Alonso war nicht ganz glücklich mit dem Timing der Boxenstops grundsätzlich. Aber er hat selber gesagt, da braucht es auch ein bisschen Glück bei solchen Bedingungen. Das hat er jetzt nicht unbedingt auf seiner Seite gehabt, vielleicht an diesem Wochenende. Aber er hat auf jeden Fall auch in den Vordergrund gerückt, dass es super ist, dass beide wieder gepunktet haben. Das ist wertvoll, so geht's voran. 68 Punkte für Aston Martin schon, das ist noch ein ganz beruhigendes Polster auf alles, was dahinter kommt, Racing Bulls, Haas und so weiter. Aber von diesem Polster werden sie nicht ewig zehren können. Es kommen aber Upgrades nach Ungarn, hoffen wir mal, dass es da besser läuft. Ja, und Lance Stroll macht sich wirklich, du hast es glaube ich schon ganz gut gesagt, er entwickelt sich, er fährt jetzt fährt er wirklich konstant seit einigen Rennen, das ist sehr wertvoll. Und wenn er das Selbstbewusstsein hat, wenn er mit dem Auto gut umgehen kann, wenn es zu seinem Fahrstil passt, und das tut der Aston Martin offenbar aktuell, dann gelingt ihm auch einiges. Ja. Er macht deutlich weniger Fehler, gefühlt, ja, und er bringt die Resultate nach Hause. Und genauso muss es weitergehen, konstant weiter. Vielleicht hat er ja doch was vom Alonso gelernt jetzt in den paar Jahren, die sie zusammenfahren. Wäre doch was. Also, sehr gute Leistung von Stroll, 8 Punkte. Gute Leistung von Alonso, 7 Punkte. Lass uns über Mercedes reden, das ist ja noch erfreulicher.
Das ist sehr erfreulich für jeden, der es mit Mercedes hält, außer vielleicht für die es mit George Russell halten. Aber auch der hat natürlich ein super Wochenende abgeliefert und es lag nicht in seiner Hand, was da passiert ist. Also, Hamilton ist Zweiter geworden in der Quali und erst im Rennen und Russell ist auf der Pole Position gelandet und ist dann ja nicht ins Ziel gekommen, er musste aufgeben, er hatte einen Defekt. Ich gebe Hamilton, bin ich überraschend, 10 von 10, Russell kriegt von mir 8 von 10. Die Begründung sieht folgendermaßen aus. Also Hamilton, da müssen wir, glaube ich, gar nicht viel dazu sagen. Also der Mercedes, so viel kann man jetzt schon mal sagen, der ist richtig gut gegangen in Silverstone. Sowohl Hamilton als auch Russell haben geradezu geschwärmt, wie gut das Auto sich angefühlt hat. Fast schon ein bisschen surreal, wenn man sich überlegt, wie das die letzten 3 Jahre dann eigentlich größtenteils ausgeschaut hat. Das war streckenweise ganz, ganz weit davon entfernt, irgendwie fahrbar zu sein, wenn man den beiden glauben mag. Und es war auch nicht so, dass ihm der Sieg geschenkt wurde. George Russell hat sich sein in Österreich natürlich genauso verdient gehabt, aber da war die Pace nicht da. Dieses Mal war es so. Und ein Max Verstappen, der ist mit 7 Meilenstiefeln am Ende dann auf Lewis Hamilton, hat er da aufgeschlossen. Aber Hamilton hat super greifend gemanagt, hat kühlen Kopf bewahrt und war dann auch hoch emotional. Wir haben alles schon in den Highlights besprochen. Deswegen 10 von 10 für ihn. George Russell 8 von 10. Also allein schon eine gute Wertung für die Super-Quali-Runde wieder mal. Also er ist wirklich ja der bessere Qualifier auf jeden Fall im Vergleich zu Hamilton. Das hat er jetzt über Jahre bewiesen im Rennen und deswegen auch die 8 von 10 und nicht mehr. Da geht es meistens ein bisschen weiter nach hinten. Also er schafft es oft jetzt in die ersten 2 Startplätze und dann geht es irgendwie so ein bisschen rückwärts. Er hat halt auch hier wieder tendenziell die Reifen ein bisschen überstrapaziert, ist dann von Hamilton mehr oder weniger aufgefressen worden, als es dann wirklich darum ging. Mit dem Wassersystem das Problem, den Defekt, weswegen er dann in die Box gerufen worden ist, um das Auto abzustellen, da kann er natürlich überhaupt nichts dafür. Was ich eben super hoch anrechne und was bei Mercedes, glaube ich, auch jetzt nicht gespielt ist, ist dieses Teamplay, das sie an den Tag legen. Es gab ja kurzzeitig da so diesen Aufruhr in Social Media, sie würden da irgendwie, keine Ahnung, Lewis Hamilton irgendwie nicht richtig unterstützen und so weiter und so fort und was es da nicht alles gab. Das ist, glaube ich, alles blödes Gewäsch. Also George Russell hat am Ende auch gesagt, ich bin absolut niedergeschlagen. Es war aber trotzdem super von Lewis Hamilton. Er hat gesagt, herzlichen Glückwunsch an Lewis und das Team. Er fuhr ein großartiges Rennen und es ist ein vollverdienter Sieg. Ähnlich hat es auch Hamilton letztes Wochenende in Spielberg gemacht. Die verstehen sich, glaube ich, dann doch ganz gut und da wird viel mehr draus gemacht, als im Endeffekt dann der Fall ist. Ja.
Ja, die zwei saßen auch am Abend vor dem Rennen und haben sich das EM-Spiel der Engländer angeschaut. War ganz cool, auf einer riesen Bühne mit keine Ahnung wie viel 1000 Fans hinter
25.000 hat er gesagt, glaube ich.
Ja. 20.000, na, siehst du mal. Ja. Cool, ja, gute Sache auf jeden Fall. Kommen wir zu den Bewertungen. Ich sehe es ähnlich, aber nicht ganz so wie du. Ich gebe natürlich Hamilton auch 10 Punkte, die hat er sich redlichst verdient. Ganz, ganz großes Tennis auf jeden Fall von ihm. George Russell bewerte ich ein bisschen höher. Er kriegt von mir sogar 9 Punkte. Einfach, weil er wieder im Qualifying die Nase vorne hatte, weil er alles zusammengebracht hat. Im Rennen ist er ein Hauch schlechter als Hamilton, das stimmt. Glaube aber, sie hatten auch ein leicht unterschiedliches Setup. Mag sein, dass da die Reifen eben unterschiedlich beansprucht wurden. Kann aber auch sein, dass Lewis Hamilton natürlich da den Reifenflüsterer hat raushängen lassen. Ist beides absolut im Bereich des Möglichen. Denke aber, ohne den Defekt wäre George Russell definitiv auch weit vorne gelandet, vielleicht auf dem Podium, vielleicht auf Platz 4, irgendwie sowas. Also er wäre definitiv in den Top 4 gewesen. Er ist wirklich hervorragend gefahren, hat, soweit er eben mitmachen durfte, eigentlich alles richtig gemacht. Er hat den Start souverän gewonnen, er hat wirklich zu Beginn des Rennens absolut alles unter Kontrolle und im Griff gehabt. Muss man auch erstmal machen. Ja, der ist jetzt auch noch nicht so wahnsinnig erfahren, zumindest was den Kampf an der Spitze angeht, nicht. Er macht hin und wieder seine Fehler, das kreiden wir ihm auch jedes Mal an, wenn er einen macht. Aber in Silverstone war es eine astreine Leistung. Die honoriere ich gerne mit 9 Punkten, wie gesagt. Lewis Hamilton, da brauchen wir nicht viel sagen. Also das war wirklich wie Märchen, das kam er auch schon öfter, wurde auch schon öfter so als Märchen tituliert, die ganze Geschichte, dass er ausgerechnet in Silverstone so einen Sieg feiert, ist natürlich wirklich wundervoll. Sein alter Teamkollege übrigens, Valtteri Bottas, hat sich auch sehr positiv geäußert, hat ihm natürlich gratuliert, hat sich aber auch gegenüber der Medien dahingehend geäußert, dass er sich wahnsinnig freut für Lewis Hamilton, ausgerechnet natürlich in Silverstone. Er weiß, wie viel ihm das dann bedeutet, natürlich dieses Rennen liegt dem Hamilton so sehr am Herzen. Und ja, ich denke, alle haben sich gefreut irgendwie. Das war schon eine coole Geschichte. Ganz ähnlich wie Monaco hier mit Charles Leclerc dieses Jahr.
Ja.
So auch der Heimsieg von Lewis Hamilton jetzt in Silverstone. Beides richtig, richtig coole Geschichten. Ich denke, Netflix freut sich auch. Drive to Survive hat genug Material, um wirklich sehr emotionale Stories hinzukriegen dieses Jahr. Und bei Charles Leclerc, zu dem kommen wir dann sicher noch, lustiges Meme, und ich hoffe, das trifft jetzt nicht auf Lewis Hamilton zu. Charles Leclerc hat jetzt seinen Monaco-Fluch gebrochen. Dafür ist seitdem jedes Rennen verflucht. Ja. Das habe ich dir, glaube ich, gezeigt sogar.
Ja.
Hoffen wir mal, dass bei Lewis Hamilton der Knoten geplatzt ist und dass jetzt nicht ab jetzt dann jedes Rennen irgendwie nur noch alles schief geht. Ja. Wir drücken die Daumen.
Ja.
Wir drücken die Daumen.
Mercedes sieht auf jeden Fall stabil aus, und mit Ungarn kommt jetzt ein Rennen, das den beiden eigentlich liegt, auch beiden Fahrern. Und ja, wir machen weiter mit Mercedes, aber mit McLaren. Also nicht das Werksteam, sondern McLaren Mercedes. Lando Norris ist Dritter geworden in der Quali und Dritter im Rennen, und Oscar Piastri Fünfter in der Quali und Vierter im Rennen. Ich gebe beiden 8 Punkte. Super fahrerische Leistung auch bei beiden wieder. Die holen ja so ziemlich das Maximum aus dem Auto raus. Aber eben, ja, dann vor allem im Falle von Lando Norris dann etwas zu grün hinter den Ohren noch. Auch das Team, die sind alle auf einem absolut richtigen Weg, steigern sich aus meiner Sicht auch von Wochenende zu Wochenende in vielen Belangen. Aber es ist halt noch nicht so eingespielt wie beispielsweise trotzdem bei Mercedes, die jetzt abgesehen von einem über lange Jahre schwachen Auto als Team immer sehr gut funktionieren. Und auch natürlich bei Red Bull. Ja, also, aber da wächst was zusammen. Dementsprechend beide 8. Norris hat halt ja aus meiner Sicht keine höhere Bewertung, weil er sich halt wieder kassieren hat lassen, kurz nach dem Start. Das ist noch so ein bisschen sein Defizit. Im Endeffekt hat er es ja wieder gut gemacht. Natürlich auch profitiert vom Aus von George Russell. Sonst wäre er vielleicht auch nicht Dritter geworden, sondern nur Vierter. Oscar Piastri hat vor allem das Pech gehabt, dass er in seinem ersten Stint zu spät reingeholt wurde. Das hat ihm wahnsinnig viel gekostet. Also, ja, die beiden 8 Punkte, mal schauen, was du ihnen gibst.
Ich gebe den beiden jeweils 9 Punkte, also ein bisschen mehr. Einfach aus dem Grund, weil die Fehler, die passiert sind, du hast es schon angedeutet gerade, die kreide ich nicht einzig den Fahrern an. Lando Norris hat natürlich gesagt, er hat die eine oder andere falsche Entscheidung getroffen, das stimmt auch. Oscar Piastri wahrscheinlich genauso. Dafür gibt es halt keine 10 von 10, aber die 9 kann ich beiden guten Gewissens geben. Ich denke, sie haben das Potenzial des Autos im Rennen vor allem wirklich deutlich gezeigt. Gerade als es dann feucht wurde, war der McLaren mit Abstand das schnellste Auto. Das haben sie bewiesen, direkt umgesetzt, haben dann die Mercedes-Piloten ziemlich kompromisslos und auch sehr schnell überholt. Also das hat nicht viele Runden gedauert. Das ging zack, zack, wirklich, ja, das bessere Auto einfach dann wirklich direkt umgesetzt. Das ist immer wichtig. Gerade Lando Norris hat in den letzten Rennen so seine Problemchen gehabt. Ja, er hat sich mit dem Überholen dann immer entweder zu viel Zeit gelassen oder einfach schwer getan. Können wir natürlich schlecht beurteilen. In Silverstone war es super, ja, eigentlich. Die Fehler waren diesmal strategischer Natur. Du hast es schon angesprochen, aber das passiert immer im Tandem auch mit dem Kommandostand. Und ja, beide Parteien haben da mehr oder weniger jeweils die Schuld auf sich genommen. Ich denke, sie werden auch das unter vier Augen dann ausdiskutieren in einem entsprechenden Meeting. Und du hast es sehr schön formuliert, gerade da wächst was zusammen. Wo irgendwas wächst, gibt es auch immer Wachstumsschmerzen. Das kann ich als Papa eines kleinen Jungen sehr gut bestätigen, auf jeden Fall. Aber ich denke, das geht alles in eine sehr gute Richtung, und all diese Fehler werden ihnen halt nicht mehr häufig passieren. Hm. Aus solchen Fehlern lernt man, und solche Erfahrungswerte muss man halt auch erstmal gewinnen, um sie anwenden zu können. Ein Lewis Hamilton hat es halt schon 100-fach durch, ja. Nicht umsonst hat er viele Titel geholt, unfassbar viele Rennen gewonnen, war unfassbar oft auf dem Podium, hat er wieder neue Bestmarken gesetzt, beziehungsweise seine eigenen Bestmarken einfach verschoben jetzt nach dem Rennen in Silverstone. Also ich denke, sowohl Lando Norris als auch Oscar Piastri sind da auf einem guten Weg, und sie sind wirklich sehr gleichmäßig unterwegs, ja. Was das Tempo angeht. Piastri war am Ende sogar schnellster Mann auf den Mediums. Schade für ihn, dass er so viel Zeit beim Boxenstopp verloren hat. Aber ich denke, in einer vergleichbaren Situation holt McLaren beim nächsten Mal beide Piloten gleichzeitig rein. Dann gehen nur 5-6 Sekunden flöten. Somit war es halt mehr. Lando Norris übrigens, ein letztes Wort dazu. Ein Fehler, den er gemacht hat, den hat man, glaube ich, in der Übertragung gar nicht so gesehen. Habe ich jetzt auch im Nachhinein erst mitbekommen. Er hat beim Boxerstopp sich verbremst. Er hat, glaube ich, seinen optimalen Spot um 1-2 Meter verpasst. Das kostet natürlich auch immer ein bisschen Zeit. Der Boxenstopp war also nicht optimal. Und 1-2 Sekunden können am Ende des Tages natürlich entscheidend sein. Jo. Aber auch das muss man halt üben, trainieren, draus lernen, besser machen. Lass uns über Ferrari sprechen.
Ja, Ferrari, die sind nur noch 7 Punkte vor McLaren, die ja beide fleißig punkten in den letzten Rennen in der Konstrukteursweltmeisterschaft. Ja, Charles Leclerc, wieder mal kein gutes Wochenende ergebnistechnisch für ihn. 11. in der Quali, 14. im Rennen. Carlos Sainz deutlich stärker, 7. in der Quali, 5. im Rennen. Ich gebe Charles Leclerc 5 von 10 und Carlos Sainz 9 von 10. Und fangen wir erstmal mit Carlos Sainz an. Der hat vor allem auch mal die schnellste Rennrunde am Ende sich noch abgeholt. Der hatte nach hinten genug Abstand, ist dann nochmal auf softe Reifen gegangen und hat dann eine Runde in den Asphalt gebrannt. Ja, ich nehme es mal vorweg, Sergio Perez, der das Gleiche gemacht hatte, der hatte nämlich nach hinten seinerseits auch noch genügend Platz, um sich frische Reifen zu holen, hat aber dann eben den Kürzeren gezogen und eben nicht die schnellste Rennrunde gefahren. Die ist bei Carlos Sainz geblieben. Ja, der hat sich gut nach vorne gearbeitet angesichts der schwierigen Bedingungen und der Tatsache, dass der Ferrari aktuell nicht so wirklich vorne mitkämpfen kann, hat er wirklich ein sehr, sehr gutes Wochenende abgeliefert. Charles Leclerc wiederum, der hat viele Probleme gehabt. Der hat, beziehungsweise Ferrari hat probiert, ihn mit einer aggressiven Strategie, mit einer riskanten Strategie vor allem, in die Punkte nach vorne zu buxieren. Das hat nicht so wirklich geklappt. Das hatte einerseits damit zu tun, dass er am Anfang des Rennens relativ lang hinter Lance Stroll geklebt ist. Der hat sich da mit allem gewehrt, was möglich war. Also das war nicht so leicht, an dem vorbeizukommen. Und als dann, ihr erinnert euch vielleicht an die Szene, die beiden Mercedes mal kurz im Gleichflug, im Synchronflug abgeflogen sind gegangen sind in Kurve 1, da haben sie sich bei Ferrari direkt entschieden, Charles Leclerc reinzuholen, direkt auf Intermediates zu holen. Und das war die falsche Entscheidung. Die Mercedes-Fahrer haben gesagt, die Strecke ist noch zu trocken. Ferrari hat es riskiert. Irgendwas musste sie ja versuchen. Hatte dann zur Folge, dass die Intermediates einfach wahnsinnig schnell abgebaut haben, weil die Strecke einfach noch nicht nass genug war. Da war Charles Leclerc nicht der Einzige, aber in seinem Fall hat es ihm natürlich sein Rennen gekostet. Fred Vasseur, der Teamchef, hat gesagt, wir haben aber auf jeden Fall über das Wochenende viel über das Auto gelernt und einen guten Schritt nach vorne gemacht, was für den Rest der Saison ermutigend ist. Ja. Durchhalteparole, aber ich glaube, Ferrari wird in den nächsten Rennen deutlich stärker unterwegs sein, als es jetzt in den letzten paar der Fall war.
Ja, ich denke auch. Was die Punkteverteilung angeht, sind wir uns tatsächlich schon wieder komplett einig. Auch von mir kriegt Charles Leclerc 5 Punkte, Carlos Sainz kriegt deren 9. Liegt im weitesten daran, was du auch schon gesagt hast. Für Leclerc lief es mal wieder gar nicht. Ich weiß gar nicht, woran das lag, dass er im Quali nur 11. Geworden ist. Ich glaube, das Timing auf seiner schnellen Runde war auch nicht ganz in Ordnung. Wahrscheinlich hat er die Reifen wieder nicht auf Temperatur bekommen. Das sind so ein bisschen die üblichen Probleme. Komplett zum Vergessen. Und dann mit deiner Risikostrategie, du hast es gerade schon ausführlich erzählt, ging es halt leider in die Hose. Kann passieren. Passiert ihm jetzt aber auch schon zum wiederholten Mal. Er war auch nach dem Rennen sichtlich angefressen. Er hat schon auch gemeint, ihm reicht es ein bisschen. Er hat keinen Bock, schon wieder jetzt irgendwie ein schlechtes Ergebnis hier rechtfertigen zu müssen vor der Presse. Es muss nach vorne gehen, es muss besser werden. Und ich denke, ihm wird jetzt auch die Woche mal ohne ein Rennen gut tun. Ich glaube, der Tripleheader, es ist eine ziemlich trügerische Kiste. Ja? Wenn es gut läuft, wähnt man sich auf so einem auf einem aufsteigenden Ast und reitet dann so eine Welle von Erfolg zu Erfolg. Wenn es schlecht läuft, ist das Gleiche aber der Fall, halt im Negativen. Hoffen wir mal, dass er jetzt ein bisschen Zeit zum Durchatmen findet und dass es in Ungarn oder ab Ungarn dann wieder deutlich besser läuft. Ich glaube aber schon, der Ferrari ist deutlich besser als das, was Charles Leclerc in Silverstone gezeigt hat. Hoffen wir das Beste. Bei Carlos Sainz, super. Wirklich, wirklich gut. Ich denke, er hat es meiste rausgeholt, also Platz 5 im Rennen und der 7. Platz in der Quali. Gut, ich denke, er hätte Nico Hülkenberg schlagen können, sollen, dürfen, müssen in einem Ferrari. Das ist vielleicht etwas, das man ihm ankreiden kann. Aber im Rennen war er wirklich einwandfrei unterwegs. Er hat sich so lange mit der Spitzengruppe da behakt oder ist an den dran geblieben, wie er halt konnte. Was die Boxenstops und das Timing angeht, war alles super. Zum Ende hin halt noch die schnellste Runde, du hast es schon gesagt. Mehr war absolut nicht drin. Also alle anderen, die vor ihm lagen, waren deutlich schneller am Ende des Tages. Er hat sich da keine Vorwürfe zu machen und hat wirklich top performed, sehr, sehr gute Leistung. Und man könnte einwerfen, dass er sich nach wie vor scheinbar noch nicht entschieden hat, wo er denn in Zukunft fahren möchte. Und nachdem es lange Zeit aussah, als wären da einzig Sauber und Williams so die Optionen, beziehungsweise Audi und Williams. Jetzt kam Alpine neulich noch dazu. Plötzlich scheint jetzt auch ein Mercedes-Cockpit wieder in Reichweite zu sein. Also ich glaube, mit ziemlicher Verzögerung wird es zum Sommer hin doch noch eine richtige City-Season. Lewis Hamilton hat ja den Reigen sehr früh eröffnet. Man dachte, bis Monaco sind dann alle Sitze vergeben. Alles wird sich sehr schnell bewegen. Aber es verzögert sich. Es dauert. Vielleicht wird die Sommerpause dann doch noch ganz heiß. Bei Red Bull gibt es ja sowieso die wildesten Gerüchte. Aber bevor wir auf die eingehen, lass uns mal lieber über die Leistung der Piloten von Red Bull in Silverstone nochmal sprechen.
Genau, Max Verstappen und Sergio Perez. Max Verstappen 4. in der Quali und 2. im Rennen und Perez 19. in der Quali und 17. im Rennen. Ja, also er hat sie in der Quali eigentlich weggeschmissen schon. Ich mach's kurz. Verstappen kriegt von mir 9 von 10, Perez kriegt von mir 1 von 10. Perez würde vielleicht ein bisschen mehr bekommen, wenn es jetzt das erste Mal wäre. Es ist unglaublich, jedes Wochenende sagen wir das Gleiche. Ich versuche es mal ein bisschen mit einem anderen Ansatz. Also ich gehe mal sachlich darauf ein, was im Rennen passiert ist. Also ähnlich wie bei Leclerc wie Ferrari bei Leclerc, Red Bull sich gedacht, okay, natürlich müssen wir jetzt versuchen, den Perez mit ein bisschen Risiko nach vorne zu bringen, haben auch ihn so schnell wie möglich Intermediates gesetzt. Das hat ihm natürlich gar nicht geholfen, weil auch bei ihm natürlich die Reifen so schnell abgebaut haben, dass es überhaupt kein Vorteil war, abgesehen davon, dass es auch kein Vorteil war, weil die Strecke einfach grundsätzlich schon zu trocken war. Das war also auch ein absoluter Griff ins Klo. Aber er hat sich natürlich selbst in diese Situation reinmanövriert und das Team kann man da auch nicht irgendwie beschuldigen, denn die müssen ja irgendwas machen. Also sie können ihre Hände nicht irgendwie vergammeln lassen, sondern muss natürlich dann Risiko eingehen. Also Perez muss jetzt schleunigst liefern und ich glaube, es ist aber so oder so schon fast zu spät. Verstappen wiederum hat auch einen Fehler gemacht, ähnlich wie Perez, der sein Auto ja weggeschmissen hat in der Quali. Bei Verstappen war es so, konnte es noch retten, hat sich dann aber halt den Unterboden zerdeppert sozusagen und hat dann natürlich weniger Anpressdruck gehabt. Das hat ihm ein bisschen Speed gekostet, am Ende aber anscheinend dann doch nicht so viel, wie man dachte. Er hat gesagt, vor allem im ersten Stint haben wir Probleme gehabt mit dem Reifenabbau. Da war er ja auf Mediums unterwegs und an einem Punkt sah es so aus, als ob wir auf Platz 5 oder 6 landen würden. Am Ende haben wir alle richtigen Entscheidungen getroffen, besonders bei den Boxenstops. Das brachte uns wieder ins Rennen und vor allem eben die harten Reifen auf den letzten Stint, die definitiv mein Rennen gerettet haben. Weil ich der Einzige auf harten Reifen war, der wirklich pushen konnte. Und dann hat er sogar selber das gesagt, was wir auch an ihm immer wieder bewundern. Aus einer schwierigen Situation haben wir trotzdem den 2. Platz gemacht und unsere Meisterschaftsführung ausgebaut. Und das ist natürlich ein sehr starkes Ergebnis für uns. Und das ist es halt. Ne? Ein Champion-Team, ein Champion-Fahrer. Und egal, was passiert, irgendwie schafft das in jedem Rennen auf den Verfolger, auf den nächsten zumindest, seinen Vorsprung weiter auszubauen. Wahnsinn.
Ja, absoluter Wahnsinn, Tatsache. Meine Punkteverteilung ist ähnlich wie deine. Ich gebe Sergio Perez auch einen tatsächlich und Max Verstappen kriegt aber nur 8. Da bin ich ein bisschen strenger. Warum kriegt Max Verstappen nur 8 Punkte? Zum einen kreide ich ihm natürlich seinen Fehler im Quali an. Den hat er dann zwar tatsächlich überragend wieder rausgeholt sozusagen. Er hat das Tor, das er verschuldet, hat er dann gleich vorne wieder eingeschenkt, um die Fußball-Analogie mal herzustellen. Er hatte ein bisschen Glück natürlich, er ist auch abgeflogen an gleicher Stelle wie Sergio Perez, aber er ist nicht im Kies stecken geblieben, er konnte noch durchfahren, hat sich den Unterboden beschädigt. Da konnte man in der Kürze der Zeit, während das Qualifying natürlich lief, nicht viel reparieren. Er musste dann mit einem, ja, doch weit wunden Auto das Beste rausholen. Und der vierte Platz, Helmut Marko, geriet da förmlich ins Schwärmen. Er hat gemeint, das war eine der besten Quali-Runden von Verstappen ever wahrscheinlich. Sehe ich schon auch so, aber den Fehler darf er halt nicht machen. Und im Rennen, ja, an Max Verstappen legen wir sehr strenge Maßstäbe an. Wenn er nicht gewinnt, wenn es keine schnellste Runde gibt oder so und auch keine Pole, dann gibt's bei mir zumindest pauschal schon mal ein Pünktchen Abzug. Das hat er sich selber eingebrockt. Wenn er halt immer gewinnt, dann sind wir halt ein bisschen strenger, wenn er es mal nicht tut. So kommen meine 8 Punkte auf jeden Fall bei Max Verstappen zustande. Ich denke, das ist trotzdem natürlich eine sehr, sehr gute Leistung. Das Team hat gemeinsam, du hast es auch schon gerade gesagt, hervorragende Entscheidungen getroffen, immer zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Reifen drauf gehabt, zum richtigen Zeitpunkt an der Box gewesen, alles tipptopp wirklich und infolgedessen wieder ja, in der Meisterschaft ein bisschen vorangekommen. Punkte Vorsprung ausgebaut. So wird das was mit dem vierten Titel. Bei Perez ja, wird die Luft natürlich immer dünner, auch weil es eben nicht das erste Mal vorkommt, sondern wirklich in Folge schon zum gehäuften Male. Ja, kann ich ihm auch leider schwer irgendwas anderes geben als einen Punkt. Er hat es selber weggeworfen, im Quali das Auto komplett weggeschmissen. Dann stehst du halt auf Platz 19 schon wieder, ganz weit hinten natürlich. Und von ganz weit hinten kommt man nur mit Chaos, Glück und ja, viel Risiko nach vorne. So viel Chaos gab es nicht. Glück hat er jetzt auch keins gehabt und das Risiko hat sich nicht ausgezahlt. Und er ist auch nicht so überragend gefahren, das muss man dann auch sagen. Ja, im Rennen, Charles Leclerc hat eigentlich ein ganz ähnliches Rennen wie er, ist trotzdem ein paar Plätze weiter vorne gelandet. Und Esteban Ocon hing da genauso im Schlamassel mit drin. Sogar Esteban Ocon ist dann vor dem Perez gelandet. Das kannst du halt keinem mehr verkaufen irgendwie. Und ja, dementsprechend wird es auch wirklich eng. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, gehört habt, wir haben eine schöne Folge zu ja, der schlimmen, dramatischen Situation um Sergio Perez gemacht. Vor wenigen Tagen. Schaut euch die gerne nochmal an, hört mal rein. Da haben wir mal ein bisschen aufskizziert und anhand von Zahlen nochmal belegt, was da eigentlich läuft. Und was die möglichen Konsequenzen und Alternativen sind, auch für Red Bull natürlich. Für die geht es ja um eine Konstrukteursmeisterschaft. Das geht ja nicht, dass ein Pilot immer vorne mitfährt und der andere halt jetzt wie in Silverstone auf Rang 17. Traurig, traurig, aber da können wir leider auch nicht anders, als dem armen Sergio Perez ein Pünktchen zu geben.
Widmen wir uns doch jetzt mal der Halbzeitbilanz unserer nach 12 Rennen von 24. Da sind wir jetzt durch. Sommerpause ist noch nicht ganz. Da haben wir noch 2 Rennen, aber es ist offiziell Halbzeit. Ja, Dave, fangen wir mal an. Wir haben ja unsere ganzen Fahrernoten natürlich in einer großen Tabelle und haben jetzt den aktuellen Punktestand für euch, den Durchschnittspunktestand. Und da gibt es weniger große Überraschungen, aber einige doch ganz große, Dave, oder?
Ja, es geht auf jeden Fall sehr eng zu bei unserer Wertung. Unsere Wertung ergibt sich, und du hast es gerade schon angedeutet, aus allen Punkten, die wir vergeben haben bisher. Die sammeln wir in einer riesigen Tabelle, die teilen wir dann natürlich durch die Anzahl der Rennen, die Piloten gefahren sind. Das ist wichtig, denn sowohl Logan Sargeant als auch Carlos Sainz sind aus unterschiedlichen Gründen nur 11 Rennen gefahren. Wäre natürlich ein Nachteil, wenn wir das anders machen würden, aber wir berechnen halt den Durchschnittswert der Rennen, an denen sie teilgenommen haben. Wir machen das aber auch nur bei Piloten, die mehr als 3 Rennen angetreten sind, sonst wäre Oli Behrmann in Führung. Der hat aber seinem einzigen Auftritt in Vertretung von Carlos Sainz ja wirklich überragende 10 Punkte abkassiert. Entsprechend wäre sein Durchschnitt auch 10. Das geht natürlich nicht. Man muss schon mehr als ein Rennen gefahren sein. Ja, aber lass uns mal drauf gucken. Wir haben hier, wenn ihr uns auf YouTube zuguckt, seht ihr es ja, wenn ihr den Podcast hört, wir lesen das jetzt mal vor, was wir hier haben, dann seid ihr da nicht benachteiligt. Wir gucken mal auf die Schlussdichter, auf die schlechtesten 3 Piloten, die mit der niedrigsten Durchschnittswertung. Die sind spannend, die ersten 3 kommen danach, die sind auch spannend. Aber ja, auf Platz 20 mit einer Durchschnittswertung von 5,04 Punkten. Jean Grenier war leider zu vermuten. Der hat sich bis zu seinem Heimrennen, bis zum China Grand Prix einigermaßen gehalten. ist danach ziemlich dramatisch abgefallen, hat dann wirklich wenig zusammenbekommen. Jetzt in Silverstone immerhin ein kleiner, ja, Lichtblick mit dem Einzug ins Q2, immerhin. Der schlechte Sauber tut ihm da leider auch keinen Gefallen, aber er glänzt halt wirklich sehr, sehr selten. Oft ist er mehr oder weniger unsichtbar. Daher Platz 20 für Joe Guanyu in unserer Wertung. Im Moment, ja, bei Halbzeit, auf Rang 19. Magst du mal was erzählen? Wer liegt denn da?
Ja, da ist Logan Sargeant. Das wundert jetzt auch nicht so wirklich. Der hatte ja viele unterirdische Leistungen, muss man sagen, wo er einfach nicht performt hat. Jetzt hat er ja seine 9 Punkte bekommen, die heben so ein bisschen den Schnitt. Aber ja, mal schauen, wie sich das dann verändert. Viel schlechter kann es nicht werden. Was aber tatsächlich so ein bisschen und dann aber auch wieder nicht verwundert, dass er auf Platz 18 kommt.
Oh. 5,22 übrigens der Punktedurchschnitt von Logan Sargeant für alle, die uns zuhören und das gerade nicht sehen. Auf Platz 18 und somit aktuell zur Halbzeit der drittschlechteste Pilot in unserer individuellen Wertung hier. Tatsächlich Sergio Perez, wer hätte es gedacht? Durchschnittswertung für ihn 5,58 Punkte. Ja, wir haben viel gesagt über den Mexikaner, über seine dramatische Situation aktuell. Es spricht ja Bände, vor allem er hat ja zu Beginn der Saison noch sehr gut performt. Ja, er ist mehrmals Zweiter geworden, hat sich ordentlich qualifiziert. Es sah eigentlich gut aus, als wäre er die perfekte Nummer 2 an der Seite von Max Verstappen, die das Team eigentlich auch braucht. Danach hat er aber so massiv abgebaut, dass auch wirklich unsere Wertungen das hier ja regelmäßig widerspiegeln. 5,58 im Schnitt, Platz 18 für Sergio Perez aktuell. Nicht gut. Tja. Aber schauen wir nochmal ans obere Ende
Top
der Tabelle.
3, ja.
Die Top 3 finde ich auch nicht unspannend. Auf Rang 3, Sebastian, wer liegt da?
Mit 8,27 Punkten im Schnitt niemand geringeres als Carlos Sainz. Der hat ja vor allem am Anfang der Saison unglaublich performt, als er dann frisch wusste, mehr oder weniger, dass er ab 2025 nicht mehr für Ferrari fahren wird. Das waren sozusagen die Bewerbungsrennen. Jetzt hat sich so ein bisschen wieder eingependelt. Jetzt hat er ja wieder ein starkes Rennen gefahren in Silverstone, ist aber grundsätzlich immer bei den High-Performern dabei. Also Carlos Sainz, der empfiehlt sich auf jeden Fall für ein Cockpit im Grid 2025.
Zwar für das Bestmögliche, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Auf Rang 2, das ist wahrscheinlich weniger überraschend. Über ihn haben wir auch schon oft sehr, sehr warme Worte verloren. Viel Lob, völlig zu Recht. Lando Norris mit 8,58 Punkten im Schnitt. Der zweitbeste Pilot, auch in der im Kreisfahrenwertung hier. Völlig zu Recht. Er hat einige Chancen liegen lassen natürlich. Auch das haben wir in den letzten Episoden tiefgreifend diskutiert. Aber er ist noch definitiv im Aufstieg begriffen, was seine Leistungsfähigkeit angeht. Ich bin mir sehr sicher, er wird noch einige Rennen gewinnen in diesem Jahr und er wird sich noch das ein oder andere Mal 9 oder 10 Punkte abholen in unserer Wertung. Mal gucken, ob er den Gesamtführenden da noch auf die Pelle rücken kann, und der Gesamtführende ist natürlich wenig überraschend.
Max Verstappen mit einem Schnitt von 8,83, also es ist schon wirklich beeindruckend. Da werde ich jetzt auch nicht weiter was dazu sagen. Ihr wisst ja, wie das zustande kommt. Er liefert einfach Wochenende für Wochenende ab. Eins muss man sagen, bei allem, was diese Zahlen aussagen, sagen sie auch manchmal weniger viel aus, denn ich persönlich finde, und das ist so ein bisschen die Schwäche von diesem Punktesystem auch, es gibt Teams, die erlauben einfach nicht besonders viel. Wenn du mich jetzt fragst, hat ein Joe Guanyu es wirklich verdient, hinter einem Logan Sargeant zu landen, da würde ich sagen, nein. Das sind aber halt immer sozusagen jetzt die Durchschnitte aus den Momentaufnahmen, und da hat man natürlich nicht immer das vollumfängliche Bild, sondern eben nur die Momentaufnahme aus dem Rennen, und wir bewerten halt auch vor allem oft in Relation zum Teamkollegen, ja, und wenn der halt irgendwie deutlich besser performt, dann ist es dann halt schneller mal eine 5, wenn es generell eine Durchschnittsleistung war, als eine 7, 8 oder 9. Und das sieht man dann halt an Piloten wie Valtteri Bottas, der ist auf Platz 16 gemeinsam mit Lance Stroll, der ja momentan auch ein ziemliches Momentum hat. Der wird wahrscheinlich am Ende, wenn er jetzt sich jetzt weiter so stabilisiert, auch ein bisschen weiter nach vorne rutschen. Aber was man schon sehen kann, ist so grundsätzlich, was sind die starken Fahrerpaarungen, und das ist was man auf jeden Fall sehr gut aus unserem Punkteschnitt ablesen kann. George Russell zum Beispiel und Lewis Hamilton, die sind auf 7 und 8, Russell auf 7 mit einem Schnitt von 7,7 und Hamilton auf 8 mit einem Schnitt von 7,33. Tsunoda auch deutlich vor Danny Ric, Tsunoda auf Platz 9 mit 7,08 Punkten, Danny Ric auf Platz 14 mit 6,37. Das spiegelt auch so ziemlich das, was die Saison bisher insgesamt gezeigt hat. Die Formationsflieger Pierre Gasly und Esteban Ocon sind auch hier auf Platz 10 und 11 sehr nah beieinander. Was mich ein bisschen wundert, ist tatsächlich, dass Fernando Alonso, der hat aber in den letzten Rennen, wie gesagt, ziemlich abgebaut, nur auf Platz 12 ist mit einem Schnitt von 6,75. Und, wenn du mich fragst, auch da wieder so ein bisschen die Schwäche, die ich gerade in dem System bezeichnet habe, Alex Albon auf Platz 12 gemeinsam mit Fernando Alonso, der hätte, wenn ich jetzt komplett frei entscheiden müsste, ohne die Durchschnittswertungen, der wäre bei mir ein bisschen weiter vorne im Grid von den Fahrern, die es leistungstechnisch verdient haben.
Ja, ist doch aber spannend. Ich denke, klar, es ist natürlich nicht perfekt, aber weil, wie du genau richtig gesagt hast, es ist die Summe oder der Durchschnittswert aller Momentaufnahmen. Und Alonso und auch Albon hatten wirklich Rennen, wo sie nicht gut aussahen. Alex Albon hat für einigen Schrott gesorgt, wenn du dich erinnerst.
Ja.
Sehr ungewohnt für ihn, ja. Und das haben wir natürlich auch entsprechend dann streng und niedrig bewertet. Das spielt da alles mit rein, ganz klar. Auch Fernando Alonso war jetzt für einige Rennen mehr oder weniger untergetaucht, wurde geschlagen von Lance Stroll, der wiederum seinerseits zu Beginn der Saison irgendwie noch keinen richtigen Fuß in der Tür hatte. Ich denke schon, dass das ganz, ganz spannend ist. Platz 4 übrigens, und das ist eine der größten Diskrepanzen zweier Teamkollegen. Auf Platz 4 liegt Nico Hülkenberg. Super knapp. 8,27 hat Carlos Sainz auf Platz 3 als Durchschnittswertung. Nico Hülkenberg, ein Platz dahinter, hat nur 8,25, also 0,02 Punkte in unserer Durchschnittswertung hier hinter Carlos Sainz. Beinahe auf dem Treppchen. Hülkenbergs Teamkollege Kevin Magnussen allerdings ist auf Platz 15 mit einem Schnitt von 6,52. Also die zwei sind wirklich weit auseinander. Die größte Diskrepanz, das könnt ihr natürlich denken, herrscht bei Red Bull. Max Verstappen, Platz 1 mit 8,83 Punkten. Sehr, sehr gut. Und Sergio Perez auf Platz 18, hatten wir auch gerade schon thematisiert, mit 5,58 Punkten. Da liegt einiges im Argen auf jeden Fall zwischen den beiden. Auch das, vielleicht schicken wir das ja mal Christian Horner und Helmut Marko mal als kleine Entscheidungsstütze, Freunde. Ja. Die anderen kriegen das auf jeden Fall auch hin, gleichmäßiger zu sein. Du hast es gerade schon gesagt, Alpine-Piloten, Ferrari, auch die Mercedes, die Teamkollegen sind wahnsinnig nah beieinander. Ja, Red Bull eher nicht so. Aber so sagt uns ihr gerne mal, sagt ihr uns gerne mal so rum. Habt ihr mitgeschrieben? Habt ihr auch bewertet vielleicht? Kann ja sein. Ich glaube, der ein oder andere von euch hat zumindest zu Beginn der Saison mal selbst Punkte vergeben. Wen würdet ihr denn vorne sehen? Oder wie sähe diese ganze Tabelle bei euch aus? Wenn ihr uns nur zuhört gerade und nicht auf YouTube zuseht, wir haben hier die komplette, das komplette Fahrerfeld, alle 20 Piloten mit allen Wertungen. Schaut doch vielleicht doch mal auf YouTube vorbei, dann seht ihr das Ganze. Ansonsten, müsst ihr den Infos leben, die wir euch gerade akustisch hier vermittelt haben. Wenn ihr wissen wollt, wo in unserer Tabelle euer Lieblingspilot liegt, könnt ihr uns aber auch natürlich jederzeit schreiben. Dann kriegen wir da mal was hin, denke ich. Jo, ansonsten, Sebastian. Gut.
Zwei Wochen
so viel zur Halbzeit.
Bis zum nächsten Rennen in Ungarn und danach kommt Spa. Und ich freue mich extrem drauf. Yeah. Das sind zwei Traditionsrennen, die schon lange dabei sind, die auch immer Spaß machen und Spaß machen im Sinne von. Dementsprechend freut euch mit uns auf die nächsten Rennen und wir werden demnächst auch das eine oder andere Special und natürlich so im Kreisfahrer News raushauen, damit ihr immer auf dem Laufenden seid. Das heißt, es lohnt sich auf Abonnieren zu klicken, denn wir bleiben für euch am Ball. Ich glaube, das sagt irgendein anderer Channel auch öfters mal. Also in dem Sinn, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank fürs Zuhören soweit, vielen Dank fürs Zuschauen. Ungarn und Spa übrigens, das sind zwei Rennen, auf die ich mich persönlich sehr freue. Zu beiden habe ich eine gewisse persönliche Bindung, aber das erzähle ich euch in den Episoden dann, wenn es drauf zugeht, in den Vorschau-Episoden oder so. Schaut auf jeden Fall auch da mal rein. Wir haben wie immer viele, viele Infos für euch, geben uns weiterhin viel Mühe und Vollgas hier ja, dran zu bleiben mit allem, was man da vorne zu tun hat. Genauso machen wir das. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Viel Vergnügen. Ciao, ciao.